Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Rainer Hertel hielt seinen Vortrag aus der Sicht eines Biologen, Leben aus Unbelebtem, Geist aus Materie, auf der Tagung Evolution und Geist der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 8. Dezember 1984 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich zu dieser Tagung begrüßen. Ganz besonders möchte ich auch den Referenten danken, dass sie unserer Einladung gefolgt sind und vor allem auch, dass sie die ganze Zeit über uns zur Diskussion und zum Gespräch zur Verfügung stehen werden. Wir setzen mit dieser Veranstaltung die Tradition der interdisziplinären Gespräche zwischen Naturwissenschaft und Theologie über die Evolution fort, die an dieser Akademie 1981 zur Jubiläumstagung von Théa de Chardin zum 100. Geburtstag begonnen wurde. 1982 beschäftigten wir uns dann mit der sogenannten Soziobiologie, auch unter egoistisches Gen vielleicht bekannter, und letztes Jahr mit dem Thema Evolution als Offenbarung. Dieses Mal wollen wir mehr in den Grenzbereich von Naturwissenschaft und Philosophie vorstoßen. Denn die Philosophie hat ja den Geist, der die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften unterscheiden soll, bis in unser Jahrhundert als ihre Domäne angesehen. Aber die evolutionäre Weltsicht macht, wie es scheint, auch vor den heiligen Hallen der Philosophie keinen Halt. Ein spannender Kampf ist entbrannt, bis dahin, dass sich eine philosophische Fachtagung der Civitas-Gesellschaft im November letzten Jahres eigens zur Abwehr evolutionären Denkens in der Philosophie zusammengefunden hat. Vielleicht kann unsere Tagung einen bescheidenen Beitrag zum Dialog auch in dieser Frage leisten. Vor einiger Zeit starteten wir eine kleine Umfrage unter Laien mit der Frage, was ist Geist? Dabei kamen einige interessante Geistesblitze zutage. Als Beschreibung unserer Ausgangslage sollen einige Kostproben aus diesen Antworten dienen, bevor wir von den Fachleuten systematischer in das weite Feld des Geistes und seines Zusammenhangs mit der Evolution geführt werden. Zwei Befragte versuchten das, was der Geist sei, positiv zu bestimmen. Der erste: Geist ist die Fähigkeit, Zusammengehöriges zu verbinden, die Fähigkeit, eins zu machen und eins zu werden. Die zweite Antwort weist in dieselbe Richtung. Geist drückt sich aus im Streben zu Höherem. Es gab aber auch neben diesen positiven auch sehr viel verhaltenere Aussagen, wie diese: Seit einiger Zeit kann ich das dumpfe Gefühl nicht loswerden, dass der Geist keine Eigenschaft des Gehirns ist, wie ja auch das Licht keine Eigenschaft des Auges ist. Unser Gehirn hätte wohl die Fähigkeit, dieses Problem zu lösen, doch stecken wir immer noch mit den Füßen im zähen Sumpf der Ideologien. Um diese weltanschaulichen Vorurteile zumindest teilweise abzubauen, die einer Lösung des Geist-Materie-Problems im Wege stehen, fordert ein verbreitetes Sachbuch von Helmut Benesch zum Thema vom Ursprung des Geistes. Am schlimmsten aber ist es, schreibt Benesch, wenn ohne naturwissenschaftlichen Ansatz über das Problem des Geistes philosophiert wird. Diese Frage taugt vorläufig nicht für die Hand des Philosophen, was mehr als 2000 Jahre Philosophiegeschichte zeigen. Damit ist auch ein wesentliches Anliegen unserer Tagung angesprochen. Wir wollen die Frage nach der Herkunft des Geistes und nach seiner Bestimmung nicht einseitig in den traditionellen, rein philosophisch bestimmten Antwortschienen behandeln, sondern zuallererst die Naturwissenschaften zu Wort kommen lassen. Denn, wie Sie dem Programm entnehmen konnten, hängt das Problem, wie denn der Geist im Verhältnis zur Materie zu bestimmen sei, wesentlich von dem jeweils herrschenden Weltbild ab. Und dieses wird ja heute hauptsächlich von den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften bestimmt. So werden wir nach einem kurzen Überblick über die Erkenntnisse, die wir von der biologischen Evolution zum Thema haben, in ein Gebiet eintreten, das, obwohl für Biologen selbstverständlich, doch erst einige Jahre in breiteren Kreisen diskutiert wird. Die evolutionäre Erkenntnistheorie. Sie fasst die menschliche Erkenntnisfähigkeit in allen Dimensionen als Ergebnis der Evolution vom Tier zum Menschen auf. Danach werden wir über die Versuche der Philosophie und Theologie hören, die grundlegende Frage des Menschen nach dem Geist, seinem Ursprung und Werden zu lösen. In diesem interdisziplinären Rahmen soll auch die morgige Abschlussdiskussion noch einmal die wesentlichen Aspekte des Themas zusammenfassen. Nun, den ersten Vortrag hält Professor Hertel, Biologe an der Freiburger Universität. Er vertritt neben Professor Mohr die Wissenschaftstheorie an der Fakultät für Biologie. Vor allem setzt sich Professor Hertel mit den weltanschaulichen und ethischen Implikationen der modernen Biologie auseinander, insbesondere der Evolutionsforschung und der Genetik. Er wird uns den Horizont des Geist-Materie-Problems aus der Sicht eines Biologen umreißen. Dabei hat er sich mutig die zwei großen Problemkreise der Evolutionsforschung vorgenommen, die Entstehung des Lebens aus der unbelebten Materie und die Entstehung des Geistes. Diese zwei Phasenübergänge sind höchst umstritten in den Evolutionswissenschaften, nicht zuletzt wegen der weltanschaulichen Vorurteile, die gerade hier zum Tragen kommen. Wir sind deshalb dankbar, dass Professor Hertel gerade über diese zwei heißen Eisen zu uns sprechen wird. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, in einem schwachen Moment habe ich mein Thema zu pompös formuliert. Leben aus unbelebten, Geist aus Materie, das hat zu viel Dunst um sich, das ist zu ernst genommen. Dieses Thema hat ja außerdem seit Jahrtausenden den Beigeschmack von großer Verantwortung, als könne der Mensch nur anständig handeln, wenn er einen richtigen, einen edlen Begriff hat von einem Geist, einer Seele, der oder die irgendwo selbstständig in ihm sitzen und verantwortungsbewusst handeln. Ich meine, dass diese Verknüpfung der theoretischen Frage und der praktisch-moralischen Aussage falsch ist. Ich meine ferner, dass der moralisierende Hintergrund nur die Überlegung stört. Ich möchte daher die Frage Leben aus Unbelebten, Geist aus Materie vom Standpunkt der schlichten Biologie oder der relativ schlichten Biologie aus betrachten. Und zwar fragt die Biologie etwas so: Geht es bei lebendigen Systemen molekular mit rechten Dingen zu? Oder lassen sich die geistigen Leistungen des Menschen aus den biologischen Funktionen rekonstruieren? Man versucht, viele Biologen versuchen das mit Detailforschung, mit Elementen der Physik stufenweise die biologischen Leistungen zu rekonstruieren, wunderfrei zu rekonstruieren und ferner die spontane Selbstorganisation oder eine spontane Selbstorganisation in einer Evolution wenigstens im Prinzip nachzuzeichnen. Darüber in etwa möchte ich referieren. Ich möchte fragen nach Systemtheorie und Selbstorganisation, das heißt, wie die Biologen ihre Fragen stellen. Ich möchte an einem ganz trivialen Beispiel, an der Suchreaktion eines Bakteriums, zeigen, wie ein biologischer Vorgang, ein richtiger lebendiger Vorgang, rekonstruktiv erklärt wird. Dann möchte ich sprechen über die Gegenposition, das wäre der Vitalismus, dass das Leben wirklich etwas anderes ist, über die Passionen des Vitalismus, wie es um die steht, die identische Verdopplung der Lebewesen, ich komme auf die DNA zu sprechen. Ich werde kurz auf die Urzeugung eingehen, die Entstehung einer interessanten, zielgerichteten Struktur. Ich werde ein paar Worte über Formbildung sagen, denn das ist immer als von den Vitalisten als eine der Bastionen, für eine der Bastionen gehalten worden. Und ich werde dann versuchen, in Analogie zu diesen Ausführungen, ob Biologie den Geist erklären kann, was das bedeutet, wenn sie den Geist erklären will und was es nicht bedeutet. Darauf möchte ich großen Wert legen. Die Biologie lehrt den stufenweisen Aufbau durch Selbstorganisation, einen stufenweisen Aufbau, einen graduellen Aufbau. Es gibt zwei Standpunkte gegenüber den Fragen von Leben und Geist. Der Standpunkt 1, mein Standpunkt, den können Sie mechanistisch nennen, reduktionistisch, allen Schattierungen, monistisch. dass es mit rechten Dingen zugeht, dass alle regelmäßigen Vorgänge sozusagen innerweltlich von der Physik her erklärbar, rekonstruierbar sind. Der Standpunkt 2, das dürfte vielleicht die Minorität unter den Neurowissenschaften sein, aber eine kräftige, explizite Minorität, dass es Interventionen gibt, Interventionen von außen, von einem interventierenden Wesen her, von intervenierendem Wesen her, von Gott her. Das wird besonders besagt und betont auf den Hinblick auf, im Hinblick auf, das, auf die verantwortliche Seele, auf den verantwortlichen Geist des Menschen. Es gibt Zwischenstandpunkte, dass es für die biologischen und geistigen Leistungen noch Kräfte, naturwissenschaftlich erfassbare Kräfte gibt, die aber noch nicht erforscht sind, die von uns noch nicht verstanden sind, neue interessante Phänomene. Ich möchte den Standpunkt der Systemtheorie vertreten, dass es Stufen der Organisation, besser Stufen fortschreitender Selbstorganisation gibt, die die interessanten Systemleistungen aus dem Zusammenwirken der Elemente erklären. Zwei Regeln fürs Denken und fürs bildliche Vorstellung, so ähnlich wie geistliche Diätregeln. Erste Regel: keine Verdinglichung, bitte denken Sie, wie der Philosoph John Dewey es empfiehlt, an den qualitativen Charakter des jeweiligen Geschehens und nicht an zugrunde liegende Substanzen oder Wesenheiten. Bitte denken Sie an Prozesse, an Geschehe, nicht an Dinge, an Fluss, an Bewegung, an Verben, nicht an Substantive. Und zweite Regel: Element und niedere Systeme auf dieser Stufenleiter sind nicht deshalb, weil man mit ihnen etwa anfängt, in unserer Art zu arbeiten, in unserer Art zu denken, sind nicht wirklicher als die höheren Systemleistungen. Bevor ich den systemtheoretischen Standpunkt ernst bespreche, ein paar dumme Bemerkungen über Fußball. Völler spielt linke Angriffsspitze, Stielige spielt Libero. Und wo spielt der Mannschaftsgeist? Das Fußballspiel ist ja nichts anderes als die Flugbahnen des Balles. Tore zählen. Ich möchte Ihnen jetzt die Systemtheorie ernsthafter erläutern. Ich folge dabei ausführlich dem Freiburger Biologen Bernhard Hassenstein, der Systemtheorie etwas so erläutert. Der Ausdruck System wird in der Naturwissenschaften in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. Man bezeichnet etwa eine sinnvolle Ordnung oder Zusammenstellung, etwa das System der Pflanzen nach Linné, als ein System. Systeme im zweiten Sinn, dynamische Systeme, bestehen aus Elementen, wobei es aber entscheidend ist, dass diese Elemente miteinander in dynamischer Wechselwirkung stehen. Herr Hassenstein erwähnt das Regelsystem zur Temperaturregelung der Heizung. Die Elemente sind Thermometer, Heizanlage, signalleitende Verbindung zwischen dem Thermometer und der Heizanlage und ein Schalter, der die Signale von dem Thermometer überträgt und die Heizung entsprechend ein- und abschalten kann. Diese vier Elemente stehen zueinander in einem funktionellen Zusammenhang. Sie bilden damit gemeinsam ein System im Sinne der Systemtheorie. In Klammern. Selbstverständlich, wir sind an biologischen Systemen interessiert, aber die Systemtheorie wird oft und vielleicht sogar noch besser an nicht-biologischen Systemen erläutert. Solch ein dynamisches System ist ein Gebilde aus Elementen, die wechselseitig aufeinander einwirken. Solche Systeme haben dann überraschende Eigenschaften. Sie offenbaren Eigenschaften, die den einzelnen Elementen nicht zukommen. Diese Leistungen bezeichnet man als Systemleistungen, als Funktionen des Systems. Weder das Thermometer noch die Heizkörper, noch die Heizung, noch die Leitung allein sind in der Lage, die Temperatur zu regeln. Das ist eine Eigenschaft, die nur dem System zusammenkommt. Wenn diese vier Elemente richtig zusammengeschaltet sind, dann können sie plötzlich gemeinsam ohne Zutun des Menschen, also selbsttätig, eine neue Leistung vollbringen, die Zimmertemperatur automatisch halten. Die Leistung ist nicht die Summe der Elemente, das heißt, wenn die vier Elemente einfach nebeneinander liegen, bekommt man keine Regulation der Temperatur. Es gibt viele solche Systeme. Denken Sie an einen Wirbel im Strom, denken Sie an die Geige, denken Sie an alle biologischen Systeme und dieses Regelsystem. Welche Beziehungen bestehen nun grundsätzlich zwischen den Systemen und ihren Elementen oder sagen wir besser ihren Untersystemen? Das System hat als Ganzes hat, wie schon gesagt, Fähigkeiten, die den einzelnen Elementen nicht zukommen. Die Systemeigenschaften zeigen sich nur dann, wenn es Wechselwirkungen gibt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Eigenschaften des Systems suchen wir vergeblich, wenn wir sie in den Eigenschaften einzelner Elemente sehen wollen. Die Eigenschaften der Elemente und die Gesetze ihres Zusammenwirkens bedingen wirklich neue Leistungen. Es entsteht etwas Neues. Manche nennen dies emergente Erscheinungen. Das kommt von Auftauchen. Und das ist ein sehr schönes Bild. Es taucht etwas auf. Das Neue. Wenn jemand unbedingt will, dann kann er ja sagen, dass die Systemeigenschaften bereits latent oder implizit in den Elementen stecken. Das darf er sagen, aber sagt er damit viel. Wodurch kommt es zu Systemleistungen, zu Leistungen auf einer höheren Ebene? Welches ist der Schritt? Ich kann diesen Schritt etwas blass und abstrakt etwas so benennen. Es ist das Zusammentreten des Geschehens, die Integration der Prozesse. Und wenn die Verknüpfung der Elementarprozesse glücklich ist, glücklich in Anführungszeichen, zum Beispiel wenn sich ein biologisches System als Ganzes nach dem Zusammentreten von verschiedenen Funktionen im Ganzen erhält oder vermehrt, relativ zum Nachbarn, dann läuft Evolution. Und dieses Versammeln des Geschehens, diese Verwirklichung von Wechselwirkung, diese Integration ist ein oder das Gesetz, wenn Sie so wollen, der Evolution. Herr Hassenstein formuliert in Hinblick auf biologische Systemleistungen etwas so. Er sagt, Leben ist das Zusammenwirken von an sich leblosen Komponenten. Nach diesem Satz ist das Lebendigsein, und auf das ist ja unser Thema, eines Gebildes, eine Systemerscheinung. Ein Lebewesen besteht aus chemischen Substanzen und die kommen zu einem Zusammenwirken nach Gesetzen, die die Chemie und die Physik beschreiben. Beschreiben oft auf Anregung der Biologie, weil nach solchen Interaktionen gefragt wird. Wenn das Leben eine Systemerscheinung ist, so beruht es darauf, dass die Substanzen, die ein Lebewesen zusammensetzen, dort in einer bestimmten Weise zusammenwirken, sodass die Systemerscheinung Leben entsteht. Das Geheimnis des Lebens ist nicht das Herz. Das Geheimnis des Lebens ist nicht etwa die DNA, die Erbsubstanz, es sind nicht die Proteine. Das Geheimnis der Nervenleitung ist nicht das Natrium. Das Geheimnis des Gehirns ist nicht die Leistung der einzelnen Nervenzelle. Genauso wie das Geheimnis einer guten Geige nicht nur der Lack ist, das Geheimnis einer guten Geige nicht nur der Boden ist, nicht nur das Holz. Wir können also keinem der Elemente das Geheimnis des Lebens sozusagen zuschreiben. Es besteht aber dennoch eine seltsame Asymmetrie, die jedem Arzt bekannt ist und jedem Biologen, der mit Mutanten arbeitet. Der Ausfall eines einzelnen Gliedes, also wenn ich auf das Heilen, auf das Wiederganzmachen gehe, der Ausfall eines einzelnen Gliedes kann diese Systemeigenschaften zunichte machen. Das heißt, das Heilen setzt dann das ganze, das Reparieren setzt dann das ganze System zusammen. Aber man täuscht sich, wenn man meint, dass man darum in dem betreffenden gerade reparaturbedürftigen Einzelglied die Systemleistungen verwirklicht sieht. Die Systemleistungen sind eine Leistung des Zusammenwirkens der Elemente. Will man das Verhalten von Systemen beschreiben, so merkt man plötzlich noch eine Asymmetrie oder einen Bedarf. Die Systemerscheinungen verlangen zu ihrer rechten Beschreibung Begriffe, die Herr Hassenstein niveauadäquate Begriffe nennt. Diese Begriffe sind auf die Elemente bezogen sinnlos, nicht mehr anwendbar. Man findet auf den Elementebenen nichts Entsprechendes für diese Begriffe. Denken Sie an Laufen. Muskeln laufen nicht. Kleinere Elemente, Proteine, laufen nicht. Der Begriff Laufen ist niveauadäquat für die Organisation etwa eines höheren oder niederen Tieres, das eben läuft. Woher kommen diese Begriffe? Diese Begriffe kommen aus unserer Lebenswelt. Sie sind aber keineswegs statisch, dass man nur sagt, aus unserer jetzigen Lebenswelt genommen, solche Begriffe entwickeln sich immer weiter. Niveauadäquate Begriffe beschreiben für ein bestimmtes Niveau adäquat diese Erscheinungen. Das ist den Philosophen unter Ihnen sicherlich bekannt, etwa das Bemühen Heideggers, für den Menschen nur in existenzialen Niveau adäquat zu sprechen, ist etwa dem analog. Also man muss für die entsprechenden Ebenen Niveau adäquat sprechen. Systemleistungen sind nicht nur Schein, sie benötigen niveauadäquate Begriffe zu ihrer Beschreibung, sondern Systemleistungen haben als Geschehen höherer Ordnung, Wirklichkeit und einen qualitativen Charakter. Obwohl das Leben eine Systemerscheinung ist und auf dem Zusammenwirken von an sich leblosen Untersystemen beruht, obwohl wir an den einzelnen Komponenten kein Zeichen des Lebens erblicken, ist doch der Organismus als Ganzer eindeutig lebendig. Noch eine Bemerkung zur Erhaltung der Substanz. Wenn wir ein lebendes Wesen als ein System betrachten, so ist dies kein geschlossenes System. Es ist ein offenes System. Es ist für seine Existenz darauf angewiesen, Nahrung, Substanz und Energiefluss durch das System aufrechtzuerhalten. Das Lebewesen bleibt sich im Lauf seiner Existenz identisch, wenn Sie so wollen, obwohl der größte Teil seiner Substanz nach und nach ausgewechselt wird. Was gleich bleibt, ist also hier nicht die Substanz, sondern die erhaltene Form und Funktion. Kerzenflamme und Wirbel im Strom sind dafür adäquate Bilder. Ich möchte Ihnen nun mit ein paar Bildern ein Beispiel vorführen, wie eine typisch biologische Leistung erklärt werden kann, wie sie von den Elementen her rekonstruiert wird. Lassen Sie nur die Bilder auf sich wirken, Sie müssen nicht allen Schritten genau folgen, die lebendigen Systeme sind verzwickt und wie gesagt, es geht alles mit rechten Dingen zu. Ich versuche, die Leistung der Chemotaxis, das ist ein Aufsuchen eines Lockstoffs bei dem Bakterium Escherichia coli, Ihnen vorzuführen, eine Systemleistung, eine recht lebendige Leistung, ein gezieltes Schwimmen auf einen Lockstoff. Die das Bakterium Escherichia coli ist nur 1/500 mm lang und baut bei Hunger Flagellen, diese Geißeln hier, und schwimmt damit auf vielerlei Lockstoffe zu. Das sind Zucker und Aminosäuren, das ist offensichtlich zweckmäßig, denn es handelt sich um Nahrung. Wie funktioniert etwa diese Chemotaxis, dieses suchende Schwimmen auf die Asparaginsäure? Das ist eine Aminosäure. Wie funktioniert das molekular? Dieser Mechanismus ist heute recht gut und detailliert bekannt. Ganz kurz, die Bakterien haben kein richtiges Vorne und Hinten und sie erkennen nicht etwa die Zunahme, den Gradienten des Lockstoffes. Wenn ich von hier den Lockstoff gebe, erkennt das Bakterium nicht, indem es unterscheidet zwischen Vorne und Hinten, dass es hier mehr wird. Sondern das erkennt einen zeitlichen Gradienten und dieses Suchen passiert in vielleicht komplizierter, vielleicht einfacherer Weise, je nachdem wie man es nimmt. Die Bakterien haben zwei Schwimmarten, Lauf geradeaus, wenn diese Propeller sich im Gegenuhrzeigersinn drehen, und Taumel, wenn sie sich im Uhrzeigersinn drehen. Also die Bakterien schwimmen eine Sekunde, dann taumeln sie kurz und so kommt es zu solcher Bewegung, wie sie hier angedeutet sind. Ich muss ein bisschen schärfer stellen. Diese Schiffsschraubenbewegung wird nun unterdrückt, wenn die Substanz in diesem Fall weniger wird, und wenn es weniger wird, kommt es zum Taumeln. Und ich zeige Ihnen hier nur ein Übersichtsbild. Man kennt die molekularen Elemente dieser Signalkette recht gut. Hier kommt die Substanz, hier sehen Sie einen Rezeptor, der ist in der Hülle des Bakteriums, und hier ist das vergrößert rausgemalt, das wäre ein Protein, nichts Lebendiges, die Membran eine Hülle, nichts Lebendiges, die Flagelle eine Schiffsschraube von diesem Typ, nichts Lebendiges. Das Signal wird aufgenommen, es passiert sogar so etwas wie Adaptation, das ist auch molekular verstanden. Es sind also die einzelnen Schritte molekular verstanden, es gibt eine Kette aus unbelebten Gliedern und was herauskommt, ist ein vernünftiges, suchendes Schwimmen, suchend in dem Sinn, dass das Bakterium umkehrt, wenn es in die falsche Richtung geht, umkehrt in dem Sinn, dass es nur statistisch umkehrt, das heißt, es kommt insgesamt eine suchende Schwimmbewegung zustande, eine recht lebendige Leistung, wenn Sie so wollen, mit Elementen, die man einigermaßen gut molekular verstanden hat. Das System ist nicht so einfach, es gibt vielerlei Lockstoffe, die wahrgenommen werden, und wenn man näher hinguckt, dann sieht die einfache Übersicht für das System etwas so aus. Es gibt hier eine ganze Menge von Substanzen, die Lockstoffe darstellen, und hier unten kommt dann die Umschaltung der Flagelle. Was können wir aus diesem Schema, das ich nicht durchlaufen will, was können wir daraus allgemein sagen? Diese Leistung, für die etwa ein Zwanzigstel der Gene verantwortlich sind, Ähnliche Systeme gibt es bei Bakterien, gut untersuchte, molekular gut untersuchte Systeme gibt es viele. Was sagt uns diese Erklärung? Sie macht das System klarer und durchsichtiger. Aber was sagt uns diese Erklärung? Ich möchte Ihnen hier kurz erläutern, was die Erklärung nicht sagt. Die Erklärung ist offensichtlich keine kurze Beschreibung und sie wird nie mehr kürzer werden als dieses Bild, das ich Ihnen gezeigt habe. Es wird nicht mehr kürzer. Die Voraussage ist nicht vollständig, aus vielerlei Gründen. Dazu ist unser Wissen über die molekularen Details in absehbarer Zukunft zu gering. Die Geschichte ist nicht vollständig, denn um dies vollständig zu verstehen, müssen Sie ja wissen, warum gerade dieser Aspartatrezeptor, diese Schlangenlinie, gerade dort sitzt im Lauf der Entwicklung. Wie kommt es in die Membran? Das wird vielleicht demnächst erfasst. Sie müssen aber auch die gesamte Evolution vollständig erfassen, warum gerade dieses Protein in dieser Spezies entstanden ist. Und es ist keine Wertung, dass nur das niedere Geschehen, also dass etwa nur das, was an den Molekülen passiert, dass das wirklich wäre, sondern das Schwimmen, das suchende Schwimmen ist durchaus wirklich. Und letzter Punkt, die Beschreibung, die wir diesem Suchschwimmen geben, verschwindet in keiner Weise, wenn die Erklärung da ist. Das biologische Phänomen, der biologische Charakter der Chemotaxis wird durch dieses Schema, das ich Ihnen gezeigt habe, nicht verneint oder abgeschafft, er wird nur erklärt und durchsichtiger gemacht. Ich komme nun zum nächsten Punkt. Das ist der alte Mechanismus-Vitalismus-Streit, der im Laufe der Geschichte sehr lehrreich war und uns viele Diskussionen gebracht hat. Selbst wenn man die Extrafaktoren, die Interventionen nicht annehmen will, die etwa die Vitalisten gefordert haben, so ist, selbst wenn man die Rekonstruktion biologischer Funktionen aus physikochemischen Elementen für sehr plausibel hält, wie ich es tue, selbst dann wäre es billig und dumm, über den alten Vitalismus, etwa des 17. oder des 19. Jahrhunderts, zu lästern oder zu lächeln. Die Vitalisten haben wichtige biologische Einsichten hochgehalten, wie etwa Ganzheit, Zweckdinglichkeit der Organismen, für die die alten Mechanisten von Descartes bis Schleiden blind waren. Erst etwa die Kybernetik hat die Mechanisten bekehrt, diese Wesenszüge, Ganzheit, Zweckdinglichkeit, für existent, weil jetzt für erklärbar zu halten. Ich möchte mit biochemisch erklärbar oder reduzierbar auf Physikochemie möchte ich noch erwähnen, dass es eine Warnung für uns Mechanisten sein sollte, ein altes Biochemiebuch anzugucken. Mit einem Biochemiebuch von 1950 wäre die heutigen biologischen Funktionen sehr schwer zu rekonstruieren. Die heute in der Biologie beschriebenen Funktionen sehr schwer zu erklären. Vieles wurde vom Vitalismus als Konzept übernommen und man sollte den Mechanismus-Vitalismus-Streit nicht nur unter dem Aspekt falsch-richtig beurteilen, wenn man es will, der Vitalismus wurde in gewisser Hinsicht dialektisch aufgehoben. Die heutige Biologie hat viele der vitalistischen Ideen inkorporiert. Der Vitalismus, das heißt Intervention beim Übergang vom Unbelebten zum Lebendigen, gibt sich natürlich nicht geschlagen, wenn man ihm nur die Chemotaxis einigermaßen molekular erklärt. Es gibt eine ganze Reihe von grundsätzlichen biologischen Vorgängen, die von den Vitalisten lange Zeit für physikochemisch nicht erklärbar gehalten wurden. Und diese Bastionen des Vitalismus möchte ich kurz mit Ihnen besprechen. Die Bastionen des Vitalismus waren Replikation DNA. Es war unverständlich, wie die identische Replikation, die identische Verdopplung der Lebewesen. Es war unverständlich, wie man mit chemischen Mitteln erklären konnte, dass dasselbe entsteht bei der Teilung etwa der Zellen oder bei der Vermehrung von Organismen. Man hat die Formentstehung, die etwa aus dem befruchteten Ei, die Entstehung einer interessanten Form, für unerklärlich gehalten. Man hält es für unerklärbar, wie das erste Lebewesen auf der Welt entstehen konnte und natürlich das Bewusstsein des Menschen. Diese vier Punkte wurden immer wieder als nicht erklärbar hingestellt mit den Mitteln normaler Naturwissenschaft. Die erste Bastion von diesen ist völlig gefallen. Das heißt, es konnte gezeigt werden, und ich deute es nur an, es konnte gezeigt werden, dass eine perfekt normale, ich will nicht sagen stinklangweilige, sie ist sehr interessant, aber eine Struktur, die sich auf die relativ langweiligen chemischen Wasserstoffbrücken bezieht, dass eine solche Struktur geschaffen werden konnte, nicht geschaffen werden, sondern von Menschen entdeckt werden konnte, also die identische Reduplikation gewährleistet. Sie alle haben davon gehört, es handelt sich um die Paarung bestimmter Elemente, die nur in dieser Weise so zusammenpassen, dass sie eine Platte gleiche Ausdehnung bekommen, und diese Platten sind in einer Helixform übereinander aufgeschichtet. Das heißt, wenn Sie diese beiden Stränge, den oberen und den unteren Strang, trennen, wird sich das Ganze komplementär wieder zur selben Struktur ergänzen. Etwa die Physiker Bohr und auch Delbrück erwarteten für diese Erbsubstanz noch in den 30er bis 50er Jahren eine spezielle Physik. Es müsste etwas sowas passieren wie bei Supraleitung bei niedriger Temperatur in Organismen. Es waren aber ganz gewöhnliche chemische Interaktionen, die diese Struktur mit dieser Replikation, ermöglichen. Man kann also sagen, dass um und an der Nukleinsäure, das sind die chemischen Elemente, die hier zu dieser Kette zusammengefasst sind, dass mit dieser brav chemischen Struktur von interessantesten Systemeigenschaften, die Systemeigenschaften sind ungeheuer aufregend, nämlich dass es diese Komplementarität gibt, dass diese Struktur so gebaut ist, dass es sich stabilisiert, dass diese Struktur es leistet, eine identische Reduplikation zu schaffen. In den letzten Jahrzehnten ist auch um diese DNA-Proteine, die sich etwa daran heften, ist gezeigt worden, dass alles mit normalen biochemischen Dingen zugeht. Nicht so klar ist die Situation für die historische Urzeugung. Und ich fasse mich hier kurz. Die Frage nach der Urzeugung ist uralt. Mäuse, früher nahm man also an, dass das ganz einfach wäre. Dann kamen Mäuse aus dreckigen Kleidern, Fliegen aus Fleisch. Dann kam die Bewegung dagegen, Redi, Spallanzani, Pasteur. Die Beweise brachten, dass die Entstehung von belebten aus unbelebten in der heutigen Zeit zumindest recht schwer, wenn nicht unmöglich ist. Heute kann man den Stand der Forschung etwa so zusammenfassen. Es gibt Experimente über die sogenannte Ursuppe, dass es unter Bedingungen der Uratmosphäre vor 3 Milliarden Jahren etwa, dass es Elemente gab, die wie Vorläuferelemente der biologischen Substanzen aussehen. Es ist aber noch keinem gelungen, dies und das zusammenzukippen und in 3 Monaten etwa ein Lebewesen zu erzeugen. Es ist noch niemandem gelungen, eine etwa völlig zermanschte Escherichia coli-Zelle, Bakterienzelle oder eine Hefezelle, völlig zermanscht, wieder zu heilen. Das heißt, die Systemleistungen lassen sich experimentell noch nicht zusammenfügen. Man kann Teile der lebendigen Systeme im Reagenzglas rekonstruieren, aber es ist noch nicht gelungen, das erste Lebewesen zusammenzubasteln. Es ist ein großer Abgrund noch zwischen der Einheitlichkeit aller Lebewesen. Es gibt eine ungeheure Einheitlichkeit, für die man nach Erklärungen suchen muss. Die Erklärung für diese Einheitlichkeit, etwa des genetischen Codes, etwa der materiellen Zusammensetzung, viele Züge der Lebewesen, die völlig einheitlich sind. Die Einheitlichkeit zu erklären, ist für die Reduktionisten, also für die an die spontane Selbstorganisation glauben, nicht einfach. Es muss erklärt werden, warum gibt es keine Zwischenstufen, die wurden entweder alle aufgefressen oder das Leben kam von woanders her. Und dennoch, trotz dieses Mangels an technischer Rekonstruktion, gibt es dennoch viele jetzt sinnvolle theoretische Ansätze, unterstützt von einigen Experimenten, die zeigen, dass die Möglichkeit zur Selbstorganisation lebendiger Wesen durchaus gegeben ist. Also die thermodynamische, wahrscheinlichkeitstheoretische Möglichkeit zur Entstehung von Lebewesen ist gegeben, obwohl es in der technischen Rekonstruktion das Experiment noch, ich sage, noch nicht gelungen ist. Ein Vitalist würde sagen, wird nie gelingen. Der dritte Punkt, den ich kurz andeuten will, der als Passion für die Vitalisten galt, ist die Entstehung geordneter Muster und die Entstehung geordneter Form. Das Geheimnis der Musterbildung hat den forschenden Geist schon immer beunruhigt. Wie ordnet sich aus dem Chaos oder der Uniformität der ersten Zelle das wundervolle Muster eines jungen Lebewesens, ein räumliches Muster? Hans Driesch, ein Entwicklungsbiologe, sah sich um 1900 nicht in der Lage, mit dem Mechanismus zu erklären, wie aus einem fein geteilten Segelkeim zwei kleine, aber volle Larven sich harmonisch entwickelten. Er forderte, dass eine Entelechie, eine Extrakraft, sich in das Gefüge des Entwicklungsgesetze einschob. Er gab keine Gesetzmäßigkeit für diese Kraft an, er schuf nur diese Entelechie schuf nur die harmonisch äquipotentielle Gestalt, wie er es nannte. Diese Driesche Hypothese, dieses Einfügen einer Kraft von außen, ist dieser Tage in neuer, wilder, aber meiner Ansicht nach strengerer Form von Rupert Sheldrake wieder aufgebracht worden. Er möchte es testen, denn im Gegensatz zu Driesch macht er eine kausale Voraussage. Er sagt, es gibt morphogenetische Felder, die wir nur noch nicht kennen, die diese Gestaltprozesse lenken, und zwar in nicht räumlicher, nicht direkt anpackender Weise. Ich halte diese Hypothese für falsch, für wild, aber sie ist nicht uninteressant und sie ist ehrlich formuliert. Es gibt aber heute eine befriedigende Theorie, wiedergestützt mit vielen Teiluntersuchungen, mit vielen teilweise verstandenen Systemen. Es gibt eine befriedigende Theorie, wie geordnete Ungleichheit, Polarität und andere Muster aus relativ gleichförmigen entstehen können. Und das mit absolut biochemisch plausiblen Reaktionen. Etwa Gierer und Meinhard haben einen Mechanismus formuliert, den sie Autokatalyse und laterale Inhibition nennen, der dies leistet. Den Mechanismus, den können Sie auch laufen lassen unter dem Satz, wer hat, dem wird noch gegeben. Stellen Sie sich eine symmetrische Form vor und es passiert, ausgelöst durch Zufallsprozesse oder ein bisschen von außen angetippt, es passiert an einer Stelle, wird eine Reaktion in Gang gesetzt, die sich selbst verstärkt. Denken Sie an einen Brand, wo es brennt, wird es heiß und in der Nachbarschaft kann es dann brennen. Wenn Sie nun einen Mechanismus schaffen, von dem aus der Brand in fernerer Umgebung weitere kleine Brände unterdrückt, denken Sie an starke Rauchentwicklung, die Brände in der Ferne unterdrückt, oder denken Sie an bewegliches Material zum Verbrennen, das hingeschleppt wird, dann kann es passieren, dass Sie in einer symmetrischen Struktur auf einer Seite einen Prozess anlaufen lassen, der auf der anderen Seite, der sich verstärkt, und der auf der anderen Seite diesen Prozess stoppt. Diese Prinzipien der Formentstehung weitergeführt, hier haben Sie eine Computersimulation, hier ist die Zeitachse, hier die Position, und Sie fangen an mit einem minimalen Unterschied, und im Computer sind diese Reaktionskinetiken gespeichert, hier verstärkt sich die Reaktion und hier wird die Reaktion unterdrückt. Mit solchen Systemen können Sie aus relativ unscharfen äußeren Ungleichheiten blicken Sie bloß auf die Gesamtgestalt, können Sie mit verschiedensten Ausgangslagen immer wieder dieselbe Gestalt bekommen und Sie können ohne Mühe auch einen solchen schönen Mustergradienten halbieren und es entsteht immer noch bei der Halbierung das gleiche schöne Muster, etwas verkleinert. Das heißt also, die Prinzipien der Formentstehung, und das ist nur ein primitives Beispiel, auch die Prinzipien der Formentstehung können für Modellsysteme zumindest und teilweise auch für biologische Systeme reduktionistisch erklärt werden. Das heißt, mit unbelebten Elementen, und diese Modelle arbeiten zumindest mit unbelebten chemischen Elementen, mit unbelebten Elementen Musterbildung hervorrufen, die sehr an biologische Systeme erinnert. Ich möchte nun zum Übergang Geist-Materie kommen.
Was lässt sich sagen von biologischen Funktionen her in Richtung auf den Geist? Wir können einfach die Argumente, die systemtheoretischen Argumente von vorhin völlig übernehmen. Die Grenze zwischen biologisch-geistig soll ähnlich behandelt werden, zunächst wie die Grenze unbelebt-belebt. Das Argument der Gegenthese der Dualisten ist ähnlich wie bei den Vitalisten. Zwei Wesenheiten, Materie, einschließlich der Tiere, wenn Sie so wollen, dann großer Trennungsstrich, dann der Geist. Überspitzt und bösartig lässt sich der Dualistenstandpunkt so auskennzeichnen, wurde er so gekennzeichnet, ein Geist in der Maschine, ein Gespenst in der Maschine, ein kleines Männchen, das Ich, die Seele, fuhrwerkt im Gehirn herum. Es gibt Biologen, die sich besonders im Hinblick auf die Freiheit des Menschen eine solche dualistische Haltung, weniger überspitzt ausgedrückt natürlich, nicht ausreden lassen wollen. Zum Beispiel der berühmte Hirnforscher John Eccles ist ein Dualist, zum Beispiel der hiesige Biologe und Anthropologe Hans-Jörg Hemminger sind explizit Dualisten. John Eccles schreibt etwa, dass die Gehirnfunktion, die biologisch-physiologischen Funktionen gewisse Freiräume lassen, die in zarter Weise, in kognitiver Liebkosung, vom Geist benutzt werden, in die sich sozusagen der freie Wille in diese Naturgesetzlichkeiten einschiebt und sehr ähnlich wie bei Driesch, die Entelechie bei der Formgebung zum Embryo, zum sich entwickelnden Embryo, beeinflusst diese Art von Extrafaktor die Gehirnvorgänge und das würde dann den Geist oder den frei verantwortlichen Willen darstellen. Für die Evolution bedeutet diese Haltung eine Extraschaffung der menschlichen Seele oder Schaffung bei jedem Individuum. Was aber sagt der Standpunkt 1, der reduktionistische Standpunkt, der monistische Standpunkt, der systemtheoretische Standpunkt, mein Standpunkt? Es geht auch bei den geistigen Funktionen naturwissenschaftlich mit rechten Dingen zu. Irgendwann wird die Biologie den Anschluss an die geistigen Prozesse finden. Irgendwann. Die Aussage der allgemeinen Systemtheorie ist also, geistige Funktionen entstehen aus dem System und Wechselspiel, nicht geistiger Funktionen, in erster Linie aus den Wechselwirkungen neurophysiologischer Funktionen, also den Leistungen des zentralen Nervensystems des Gehirns. Der Freiburger Biologe Hans Mohr schreibt etwa, als Biologen gehen wir, selbstverständlich mit Fragezeichen, davon aus, dass jedem Bewusstseinsakt ein neurophysiologischer Vorgang entspricht. Die meisten von uns gehen noch einen Schritt weiter. Geist, Seele, Bewusstsein werden als Funktionen des zentralen Nervensystems, insbesondere des Gehirns, aufgebaut.
Nicht so schnell.
Ja, nicht. Des Gehirns aufgefasst. Wir alle wissen, welche ungeheure Wirkung auf das Bewusstsein von einfachen Molekülen wie Alkohol, Narkotika, Psychopharmaka ausgehen kann. Die biochemische Therapie von Geisteskrankheiten, die Versuche mit geteilten Gehirnhemisphären, alle sprechen dafür, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Gehirn und geistigen Funktionen. Beim Menschen haben wir eine Menge und eine enorme Komplexität von biologischen, neurophysiologischen Prozessen im zentralen Nervensystem. Wir haben 10 hoch 10, das sind 10 mit 10 Nullen Zellen des Gehirns. Es sind viele, viele biologische Einzelfunktionen. Aber wenn wir die Gesamtleistung betrachten, dann nennen wir diese Leistung einen geistigen Vorgang. Es war ein Vorteil in der Evolution, so lautet das Argument, solche neuralen Strukturen auszubilden, die gleichzeitig geistige Prozesse ermöglichen. Geistige Funktionen entstehen aus dem System und Wechselspiel, nicht Geisterfunktionen. Formulierung wie oben bei belebt und unbelebt, in erster Linie eben aus den Funktionen des zentralen Nervensystems. Die geistigen Funktionen sind neu, emergent im Sinn von auftauchend. Herr Vollmer, der dann zu Ihnen sprechen wird, hat einmal gesagt, der mentale, also der geistige Charakter dieser Strukturen ist nicht zufälliges Nebenprodukt oder Epiphänomen, sondern gerade eine typische, eine wesentliche Eigenschaft dieser Prozesse. Das heißt, die Nervenzellen machen die geistigen Vorgänge als Hauptberuf, nicht als begleitende Obertöne.
Jetzt kurz zur Neurobiologie. Wie weit ist die Neurobiologie? Und ich möchte Ihnen ein paar kurze Andeutungen geben. Die Biologie kann erklären die Leitung der Signale durch die einzelnen Nerven. Die kann sie molekular erklären von den Proteintoren, die Ionen durchlassen, bis zu den Synapsen, wo mit einer chemischen Übermittlung von einer Zelle auf die andere übersprungen wird, dann zum Muskel, der dann zuckt und die Sprechwerkzeuge bedient. Dieser eine Kanal ist sehr gut verstanden, sehr gut rekonstruktiv erklärt, fast so gut wie die Kette bei der Chemotaxis. Wir verstehen heute, seit einigen Jahren, sogar ein bisschen was über die molekulare Basis des Lernens, wie also zum Beispiel eine Synapse durch Koinzidenz von zwei Reizen, in dem Fall einen Schock, Schlag auf den Kopf und ein Kitzeln an einer, das ist bei einer großen Riesenschnecke gemacht, ein Kitzeln am Schwanz, wie das Zusammenführen, die zeitliche Koinzidenz dieser Vorgänge molekular niedergeschrieben wird, sodass eine bestimmte Zelle, eine identifizierte Zelle in einem bestimmten Ganglion, in einem bestimmten Häufchen von Nerven, dass die Zelle dazu gebracht wird, zu lernen. Auch das ist einigermaßen rekonstruiert. Es ist ferner rekonstruiert, kleine Nervennetze. Und was meine ich mit Nervennetzen? Ich möchte Ihnen das Bild, ein Bild von 1880 zeigen, aus der Ratte, aus dem Sehkortex der Ratte von Cajal. Es sind heute nicht solche großen Netze, aber es sind kleinere Netze, die etwa hier schematisch aufgemalt sind, aus dieser Riesenschnecke. Solche kleinen Netze sind verstanden im folgenden Sinn. Man kann in einzelne Zellen, die man sowohl als an ihrer Lage als auch an ihrer Form identifizieren kann und wiedererkennen kann. Die Zelle bekommt also hier eine Nummer, zum Beispiel das ist L9G. Sie können die Zellen wiedererkennen in solchen kleinen Ganglien, in solchen kleinen Haufen von etwa 500 Zellen. Und die Verknüpfung der Zellen kann verfolgt werden, sowohl durch Injizieren eines Farbstoffs, das heißt, Sie können diesen Farbstoff dann sich angucken, Sie injizieren Farbstoff, und Sie können dann die Funktion der Zelle mit derselben kleinen Pipette verfolgen, Sie können die elektrische Aktivität verfolgen. Kurz gesagt, es ist etwa verstanden, die Verschaltung beim Flugverhalten der Heuschrecke, größere Teile davon, sind rekonstruktiv von den zellulären Elementen her verstanden. Dieses rekonstruktive Verstehen ist etwa angelangt bei solchen kleinen Netzen, 20 Zellen bis 500 Zellen. Die große Lücke zwischen diesen 500 Zellen und 10 Millionen Mal mehr zu unserem zentralen Nervensystem, diese große Lücke wird vielleicht überschätzt, wenn man die reinen Zahlen nimmt, denn viele der Strukturen in unserem Hirn sind sicherlich wiederholt repetitiv. Das heißt, die Lücke ist wahrscheinlich nicht so groß, aber sie ist noch groß. Diese Lücke von dem verstandenen Teil des zentralen Nervensystems, den kleinen Teilen etwa bei Insekten, denken Sie an die Heuschrecke, denken Sie an den Flusskrebs etwa, Teile des Verhaltens und des Nervensystems sind rekonstruktiv verstanden. Diese Lücke ist nicht völlig leer, das heißt, es gibt Inseln von Systemanalyse, es gibt Inseln von Analysen etwa des Gehirns der Katze, die eindrucksvolle Teilbereiche schon rekonstruktiv analysiert haben. Aber es gibt keinen kontinuierlichen Übergang von der Zelle zum Hirn des Menschen. Wir können also sagen, zum momentanen Funktionieren eines kleinen Nervensystems wissen wir gut Bescheid. Verstanden ist damit dieses kleine Nervensystem natürlich noch nicht, denn Sie müssen ja auch die Entwicklung dieses Nervensystems verstehen. Sie müssen verstehen, warum ist denn die Zelle 19 gerade an den Platz gekommen, wo sie jetzt ist. Das heißt, in der Ontogenese müssen Sie es verstehen. Und wenn Sie es voll verstehen wollen, müssen Sie natürlich auch die Evolution dieser Nervennetze verstehen. Dennoch sind die meisten Biologen davon überzeugt, dass es gelingen wird, das Nervensystem rekonstruktiv zu verstehen und damit eine Basis zu schaffen für das Verständnis vieler geistlicher Prozesse. Ich möchte jetzt ein paar einschränkende Punkte sagen. Zunächst, der Geist hat eine Ontogenese, das heißt eine individuelle Entwicklung. Das ist allen bekannt, denken Sie an Piagets genetische Erkenntnistheorie, dass der Geist sich im Laufe des individuellen Lebens entwickelt. Der Geist hat eine Phylogenese, er hat eine stammesgeschichtliche Entwicklung, das heißt der allgemeine Geist hat eine Entwicklung. Das ist in der Philosophie sicherlich seit Hegels Phänomenologie des Geistes lang bekannt. Er hat aber auch eine Phylogenese, die von biologischer Seite her verfolgt würde. Darüber wird sicherlich Herr Vollmer etwas sprechen. Ich kann hier kurz sein. Menschen sind sicherlich seit langer Zeit schon auf der Erde. Hominiden mit aufrechtem Gang vor 4 Millionen Jahren. Werkzeuge 2,5 Millionen. Begräbnisse, und das heißt wohl ein gewisses Bewusstsein des eigenen Lebens vor 100.000 Jahren. Feuer vor 50.000 Jahren. Pflanzen- und Tierzicht vor 10.000 Jahren. Man kann eine graduelle Entwicklung des Geistes ahnen, eine Emergenz, ein Auftauchen. Das Hirn des Menschen ist etwa dreimal so groß wie das des Schimpansen. Die Evolution des Hirns als informationsverarbeitendes System muss getrieben worden sein von einem ungeheuren Selektionsdruck. Es ist eine sehr schnelle Entwicklung gewesen. Gruppenkommunikation. Von Hayek sagt einmal, ein einzelner Anthropoide war ein toter Anthropoide. Die frühen Menschen lebten sicherlich in Gruppen. Die Kommunikation in den Gruppen ist in gewisser Hinsicht der Grund, auf dem die geistigen Funktionen sich hochentwickelt haben. Und es muss einen Selektionsdruck, über den zum Beispiel Herr Bresch forscht, muss es gegeben haben, der für dieses Kommunikationssystem innerhalb der Gruppe einen ungeheuren Vorteil verschafft hat, etwa anderen Gruppen gegenüber oder innerhalb des Gefüges der Natur. Wir können also zusammenfassend sagen, der Geist hat eine Ontogenese, eine individuelle Entwicklung, und er hat eine lange allgemeine Entwicklung. Ich möchte nun die Frage stellen, ist aller Geist Hirn? Ich habe oben etwas verkürzt. Die Leistungen des zentralen Nervensystems seien der Geist. Das ist sicherlich zu verneinen. Nicht aller Geist ist Hirn. Und es gibt sicherlich Gebiete, für die die Naturwissenschaften nicht relevant sind. Und ich möchte das spezifizieren. Ich glaube, das ist in ganz schlichter Weise zu sagen. Bereits von der Biologie aus. Der Biologe kennt Signale, die wichtig sind für das Verhalten, bereits bei Tieren. Denken Sie an den roten Bauch des Stichlings, denken Sie an die Buttersäure für die Zecke, dass die sich auf ihre Beute stützt. Denken Sie etwa in experimentellen Situationen auch an Streifenzylinder, mit denen Sie Insekten testen, auf Bewegungsseen, auf Verarbeitung. Das heißt, es gibt Signale, die notwendig sind, um das Verhalten zu steuern. Beim Menschen gibt es eine ungeheure Signalwelt, eine ungeheure Symbolwelt. Ganz konkret denken Sie an Bücher, Institutionen, Traditionen. An das, was Popper die Welt 3, was Hegel vielleicht den objektiven Geist nennt. Es gibt also eine ungeheure Menge an Signalvielfalt, die zu verstehen absolut essentiell ist, wenn wir geistige Funktionen verstehen wollen. Das heißt, unser Nervensystem ist entwickelt worden als Kommunikationssystem zwischen Menschen, nicht für das Individuum, als zwischenmenschliches Kommunikationssystem. Und deswegen sind diese Beziehungen essentiell, nicht Nebensache, sind essentiell mit für das Verstehen des Geistes. Das heißt also, die Naturwissenschaften, also das Verständnis des ZNS, des zentralen Nervensystems, ist nicht allein seligmachend für das Verständnis geistiger Funktionen. Und zwar auch von der Biologie aus gesehen. Leibniz hat einmal gegen das mechanistische Denken das Bild der Mühle oder einer Fabrik gebraucht. Er sagte, man erkenne die Gedanken nicht, wenn man in einem Hirn herumliefe, also einem vergrößerten Hirn, wenn sie herumliefen, würden sie die Gedanken nicht erkennen. Das stimmt. Aber auch in einer Fabrik würden sie nichts verstehen, wenn sie nicht wüssten, wozu und wohin die Produkte gehören. Woher und warum das Material. Wer verstünde eine Mühle, wenn er die besuchen könnte, wenn er von Getreide, Mehl und Brot nichts wüsste. Das heißt also, selbst vom reduktionistischen, mechanistischen Standpunkt aus, muss man
akzeptieren, dass der Kontext der geistigen Funktion mitverstanden werden muss und nicht nur das Hirn. Das heißt natürlich, dass nicht nur die Naturwissenschaften zum Erfassung des Geistes hinreichen. Dies gilt, und das wurde von vielen schon gesagt, natürlich auch für die Evolution des Geistes. Nicht alle Evolution ist darwinistisch in dem Sinn, dass sie individuelle Selektion, also Selektion des Einzelnen oder eventuell auch seiner Verwandtschaft bedeutet. Es gibt Strukturen, die sich in unserer Kultur weiterentwickeln in eine Evolution, die nichts mit der DNA zu tun haben, sondern das kulturelle Aussagen, kulturelle Strukturen sind. Also nochmal, wenn man sagt, der Geist und die Funktionen des Gehirns seien identisch, dann muss man das etwas qualifizieren und man sagt, zum Verständnis der geistigen Reaktion ist die ungeheure Signalwelt, ist die ungeheure Symbolwelt, ist die Welt der Geisteswissenschaft essentiell und wenn Sie so wollen, natürlich auch die Philosophie, die über diese geistigen Prozesse reflektiert in einer nachgeschalteten Reflexion. Natürlich ist es notwendig, auch im Bereich des Geistes, und ich wiederhole mich von vorhin, niveauadäquate Beschreibung anzubringen. Denken Sie an die Existenziale Heideggers. Und ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Abschnitt des Philosophen Ernst Tugendhat nach Heidegger und Mead, schreibt er hier, nicht als Inhalt, sondern als Beispiel vorlesen. Er schreibt, von verantwortlichem, freien Handeln in engem Sinn kann man sprechen, insofern man von einem sagt, dass er verantwortlich handelt oder lebt, wenn er für sein Handeln letzte Rechenschaft geben kann, das heißt es so weit begründen kann, wie es begründbar ist und den Rest auf sich nimmt. Hingegen ist oder handelt jemand unverantwortlich, ebenso dann, wenn er auf Begründbarkeit verzichtet, wie dann, wenn er aufs Handeln verzichtet, weil er es nicht zu Ende begründen kann. Dies ist, für mein Gefühl, eine wahrscheinlich richtige, niveauadäquate Beschreibung menschlichen geistigen Handelns. Wenn sie einmal vom Zentralnervensystem her rekonstruiert sein sollte, wird sie nichts, aber auch nichts an Aussagekraft verlieren. Genauso wie unsere Aussage, dass Bakterien auf eine Futterquelle zuschwimmen, irgendetwas an Realität oder an Würde, wie Sie wollen, verloren haben, wenn sie erklärt sind. Das heißt, eine rekonstruktive Erklärung, wenn je möglich, solcher Aussagen über den Menschen werden nichts an Wirklichkeit verlieren. Sie werden nicht überflüssig werden. Es ist möglich, dass sie modifiziert werden. Es ist möglich, dass sie ein bisschen anders formuliert werden. Aber sie werden nicht überflüssig werden. Ich möchte Ihnen jetzt die kleine Tabelle nochmal zeigen von der negativen Aussage über die negativen Aussagen, die ermöglicht werden durch die, falls ich die Tabelle finden sollte. Ich mache es ohne die Tabelle, sie ist verschwunden hier im Augen. Ich möchte an die Mathematik erinnern. In der Mathematik konnte durch Durchführung des mathematischen Programms gezeigt werden, dass es Fragestellungen gibt, die sich mathematisch formulieren lassen, die sich aber nicht mathematisch beantworten lassen. Die Biologie liefert in ähnlicher Weise Erklärungen, die aber auch die Grenzen dieser Erklärungen gleichzeitig aufzeigen. Eine biologische Erklärung des Geistes wird keine kurze Beschreibung sein, sie wird keine vollständige Beschreibung sein, sie wird keine deterministische Beschreibung sein, in dem Sinne, dass die geistigen Funktionen etwa des Individuums völlig voraussagbar sein. Das wird nie passieren, aus theoretischen, aus praktischen, aus zeitlichen Gründen. Niemals. Es beinhaltet keine Wertung, dass nur das niedere Geschehen wirklich ist. Und es beinhaltet, wie ich bereits sagte, kein Verschwinden der Beschreibung auf niveauadäquater Ebene. Die Durchführung des Ganzen, der rekonstruktiven Erklärung, wird dazu führen, auch die Grenzen des biologischen Ansatzes zu zeigen. Über zwei Fragen kann die rekonstruktive naturwissenschaftliche Erklärung nichts aussagen. Einmal, wie spreche ich über das Ganze? Was meint der Weltenlauf als Ganzes, sein Anfang und sein Ende? Sie kann auch nichts aussagen über den Moment des Menschenlebens, über den einzelnen Augenblick, denn sie sagt aus etwas über Regelmäßigkeiten und sie wird nichts aussagen über den individuellen Einzelfall. Nichts, soweit es sich auf den Moment bezieht. Aber sie wird sowohl die Frage nach dem Ganzen als auch die Frage nach dem einzelnen Augenblick zum Aufleuchten bringen. Das heißt, die Durchführung des naturwissenschaftlichen Programms wird nichts verschwinden lassen von der niveauadäquaten Beschreibung. Sie wird die Fragen, die sie nicht beantworten kann, dadurch zeigen, dass sie den Raum ausfüllt, der ihr gegeben ist. Wir müssen diese reduktionistische Beschreibung durchaus schrittweise durchführen. Und auch das ist eine Lehre der Biologie. Sie können nicht vom Atom zum Menschen springen. Sie müssen durch das gesamte Stufensystem durch. Sie müssen Proteine, höhere Strukturen, Membranen, Zellen, Zellhaufen, Organismen. Sie müssen durch Amöbe, Schwamm, Wurm, Maus, Affe, Mensch. Das ergibt eine Überwindung des Materialismus schlichtweg durch Distanz. Die ganze lange Strecke durch die Biologie. Und wenn Sie es genau betrachten, auch ein Protein ist kein Wirklichkeitsklötzchen, kein Materieklötzchen im alten Sinn, sondern ist bereits die Versammlung einer Menge von interessantem Geschehen, von Bindungen, von Wechselwirkungen, von katalytischen Wirkungen. Bereits die Materie auf dieser Organisationsstufe hat interessante Systemeigenschaften. Die Überwindung des Materialismus durch Distanz, durch die Biologie. Dazu muss man noch sagen, dass die ganze Stufenfolge nicht unbedingt Schritt für Schritt genau verstanden durchlaufen werden muss. Alle Biologen benutzen Proteine als Bauklötzchen in ihrem Systemaufbau auf dem Papier, ohne dass sie für jedes Protein alle Einzelheiten, alle Details kennen könnten oder auch nur kennen wollten. Es ist unmöglich. Das heißt, auf jeder Stufe können Sie wieder ausruhen. Und das ist in gewisser Hinsicht tröstlich. Es muss nicht jeder die ganze Serie der Wissenschaft durchlaufen, um den Menschen zu verstehen. Das heißt, man muss nicht die ganze Stufenfolge durchlaufen, um den Menschen, um über den Menschen zu sprechen. Sie müssen nicht die Details aller biologischen Systeme verstehen, um richtig über den Menschen reden zu können, geschweige denn richtig leben zu können. Und wie Metawa sagte, Gott sei Dank können wir denken, ohne das Denken verstehen zu müssen. Und stellen Sie sich den armen Aristoteles vor. Der musste denken und er dachte nicht schlecht. Und er stellte sich dauernd vor, der Arme, er dächte hier im Herzen, und wir wissen es ja besser, wir denken hier im Kopf. Also es ist nicht notwendig, das Denken zu verstehen, um zu denken. Ich möchte zum Schluss kommen und mich fragen, was berechtigt die Biologen, trotz der Lücken in der rekonstruierenden Erklärung, die ich hier zugeben musste, dennoch an eine kontinuierliche Selbstorganisation fest zu glauben, mit vernünftiger Begründung. Die Biologie zeigt eine ungeheure Menge an Beispielen, eine Menge von interessanten Systemleistungen, die sich stufenweise rekonstruieren lassen, mit rechten Elementen und mit einsichtiger Verknüpfung. Es ist aber besonders die Tatsache der Evolution, einer durchgehenden Verwandtschaft, die uns meiner Ansicht nach berechtigt, an einen stufenweisen Selbstaufbau, eine stufenweise Selbstorganisation festzuhalten. Warum habe ich hier als Biologe zu dem Thema Evolution und Geist so wenig über Evolution gesprochen? Die Belege für Evolution sind ungeheuer viele. Die physikalischen Zeitbestimmungen, die Fossilien, die Kulturpflanzen, die Haustierzüchtung, die Verwandtschaft der Strukturen und neuerdings die ungeheure Fülle der DNA- und Proteinsequenzen. Das sind die Abfolgen dieser Nukleotidsequenzen, die ich Ihnen gezeigt habe. Es zeigt sich, wenn Sie einen Stammbaum für ein bestimmtes Enzym machen oder zum Beispiel für den Blutfarbstoff, für das Hämoglobin, wenn Sie nur für dieses Element einen Stammbaum konstruieren Hämoglobin vom Schwein, vom Menschen, von etwas niederen Tieren und so fort. Dann bekommen Sie einen Stammbaum, der übereinstimmt mit einem Stammbaum, den Sie unabhängig davon mit einem anderen Protein machen, etwa mit dem Zytochrom. Mit dem Stammbaum, der mit den Händen, mit dem Stammbaum der Hände übereinstimmt. Mit dem Stammbaum, der mit dem Stammbaum etwa der Zellhüllen übereinstimmt. Das heißt, Sie können viele unabhängige Stammbäume sich konstruieren und Sie bekommen eine überraschend gute Übereinstimmung. Es wäre nur ein ironischer Spaßmacher als Schöpfer, könnte das zu unserer Irreführung gemacht haben. Für mich ist die Evolution der Organismen eine Tatsache in dem Sinn, wie ich von der Existenz des Römischen Reiches überzeugt bin. Über die Mechanismen der Evolution lässt sich streiten, aber ich wollte nicht nochmal die Belege für Evolution, Fossilienähnlichkeiten und so fort herunterbeten. Dann ruft bei jedem guten Argument die eine Seite, also unsere Seite, Tor, und die andere Seite, die Kreationisten, erkennen das nicht an. Und da es keinen Schiedsrichter gibt, macht diese Argumentation wenig Spaß. Ich habe also deswegen wenig über Evolution gesprochen, weil ich die Belege der Evolution, wie sie in der Diskussion sind, für so überwältigend halte, dass eine Wiederholung relativ wenig Sinn machte. Ich aber frage, was ist das Motiv für Vitalisten und Dualisten, die also starke Trennlinien in dem Aufbau der Welt annehmen wollten? Es ist meiner Ansicht nach die Angst vor Instabilität und der Versuch, die Theodizee, also die Rechtfertigung von Gottes Urteil, in diesem Sinn zu rechtfertigen. Die evolutionäre Sicht hat keine Welt mit fixierten Strukturen. Sie zeigt das sich entwickelnde Leben und zeigt den auftauchenden Geist. Und sie wird auch sich entwickelnde moralische Regeln zeigen. Warum sträubt man sich so gegen diese Stufenweise, gegen diesen Gradualismus? Es ist schwer, qualitative Urteile bei fließenden Übergängen in der Welt zu formulieren. Sie können das jetzt auf die Urteile Gottes beziehen oder auf die Urteile der Menschen. Es ist schwer, ohne vorgegebene, leicht definierbare Grenzen, auch innerhalb der menschlichen Entwicklung, strafrechtliche Grenzen zu ziehen. Die Vorstellung ist schwer, und Rahner schreibt es sehr eindrucksvoll, sich Millionen von Jahren viele Menschen vor unserer Zeitrechnung vorzustellen. Wann war es der Geist da? Wann war die Seele da? Wann ist eine Heilsgeschichte möglich? Wie lange ist es, dass jene frühen Menschen so etwas wie Selbsttranszendenz spürten, das Verhältnis von sich wegtreten, sich zum eigenen Leben und zu einer Idee des Ganzen, zu einer Idee des ganz anderen zu verhalten. Die Idee dieser Millionen Jahre, der Millionen Menschen mit Übergang, ist für viele nicht leicht zu ertragen. Aber die Biologie lehrt, dass die Menschheit geistig mit diesem Gradualismus zurechtkommen muss, dass es für viele, viele wichtige Unterscheidungen, wichtige, echte Unterscheidungen, keine einfachen, scharfen Grenzkriterien gibt. Unbelebt, belebt, tot, lebendig, tierisch, menschlich, körperlich, geistig. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und es gibt sicher Kriterien. Es gibt gute Kriterien, vernünftige Kriterien, allgemeine Kriterien, es gibt dumme Kriterien, subjektive Kriterien. Aber es gibt keine billigen, einfachen, expliziten Unterscheidungskriterien auf diesen Stufen. Die stufenweise Selbstorganisation ist die Lehre der Biologen, ist die Lehre der Evolution. Sie wird von uns Biologen vertreten, sie wird aber nicht nur von uns vertreten. Wie gesagt, gibt es in der Geisteswissenschaft für die Evolution des Geistes, für die Entwicklung des Geistes ähnliche Anschauungen. Die evolutionistische Betrachtung ist natürlich auch ein Moment in der Evolution unseres Geistes. Diese Selbsterkenntnis des sich entwickelnden Wissens formt ihrerseits wieder unser Denken. Solche Kreisläufe, solche, wenn Sie wollen, dialektischen Wirbel, sind wiederum typisch für alle lebendigen Systeme. Steigerung, Musterwachstum, Versammeln von Geschehen, die Vernetzung zu immer höherer Bildung, wie immer Sie Evolution beschreiben wollen. Ich möchte aber nicht schließen mit diesem triumphalistischen Bild der Entwicklung zu höherem Herrlichem. Leben und Geist sind zerbrechlich. Das individuelle Leben zerfällt oder wird zerquetscht. Jedes Nervensystem hört einmal auf zu flackern. Claude Bernard hat versucht, das Leben zu definieren, zu umschreiben. Er sagte, Organisation, geordneter Aufbau. Generation, Fortpflanzung. Nutrition, Ernährung, Stoffwechsel. Evolution, Entwicklung. Kathusité, Hinfälligkeit. Maladie, Krankheit. L'amour, der Tod. Zwar ist das allgemeine Leben, der Strom des Lebendigen und der allgemeine Geist nicht dem individuellen Vergehen ausgeliefert. Dennoch sind aber für biologische Lebendige und für geistliche Prozesse gerade die vielen missglückten Ansätze zur Synthese und die Zerbrechlichkeit typische Merkmale. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Rainer Hertel wurde am 24. Februar 1937 in Hof an der Saale geboren. Er studierte Biologie und Chemie an der Universität München als Stipendiat der Maximilianeums-Stiftung. Von 1960 bis 1962 war er Doktorand und Research Assistant an der Purdue University in Lafayette, Indiana, USA, mit der Forschung über Auxintransport. Zu diesem Thema promovierte er im Januar 1963 zum Doktorat an der Universität München. Zwischen 1963 und 1966 war er DFG-Forschungsstipendiat an der Universität zu Köln mit Arbeiten über die Rekombination bei Bakteriophagen, von 1966 bis 1967 Assistant Professor, ab 1968 Associate Professor an der Michigan State University in East Lansing, USA, mit der Forschung über Auxin und Geotropismus. 1969 erhielt Rainer Hertel den Lehrstuhl am Institut Biologie III der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 1971 war Rainer Hertel mehrfach Direktor des Instituts Biologie III, von 1992 bis 1993 Dekan der Fakultät für Biologie. Zwischenzeitlich arbeitete er auch als Senior Research Fellow im Plant Biology Department des Carnegie Instituts an der Stanford University, California und als Distinguished Visiting Professor an der Ohio State University in Columbus. 1989 wurde Rainer Hertel geehrt durch die Ernennung zu einem Corresponding Member der American Society of Plant Physiologists. Seine Emeritierung erfolgte im April 2000. Zu Hertels Forschungsgebieten gehören die Auxinbindung und Transport, Pflanzenmembrane, Entwicklungs- und Sinnesphysiologie, Evolutionsbiologie sowie Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie. Dies dokumentiert sich auch in seinen zahlreichen Publikationen.